Herzlich willkommen bei Digital for Leaders, dem Bildungspodcast für Führungskräfte. Ihr Host, Jan Weira, beschäftigt sich als Gründer von University for Industry täglich mit den vielfältigen Themenfeldern der Digitalisierung. Lernen Sie von spannenden Experten und anhand von Praxisbeispielen, wie Unternehmen erfolgreich die digitale Transformation meistern.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, KI ist aktuell in aller Munde immer noch, oder vielleicht sollte ich sagen, eigentlich mehr denn je beschäftigen sich ganz viele Unternehmen damit. Und wenn ich so mit meinen Ansprechpartnerinnen und meinen Kunden in den großen Organisationen dieses Landes spreche, dann bin ich im Moment ehrlicherweise überrascht und ehrlicherweise auch so ein bisschen erfreut, wie viel in Sachen KI schon passiert. Und ein Satz, den ich dabei in letzter Zeit ganz oft gehört habe, ist, ja, wir haben ja einen Piloten mit KI gemacht, wir haben da mal was mit einem Chatbot ausprobiert, ja, wir haben so ein Proof of Concept, so ein POC rund um KI-Technologie gemacht und ich habe das Gefühl, da ist wirklich ganz viel Momentum da, ganz viel Mut, Dinge auszuprobieren, Neues zu machen. Und ich glaube, das ist total super. Und eine spannende Frage, die sich natürlich in diesem Zusammenhang stellt, ist die Frage, wie komme ich denn vom Piloten, vom POC, vom MVP zu einer Anwendung in der Breite. Wie komme ich dahin, dass ich wirklich dann ja einen echten Mehrwert generiere? Und genau darum soll es heute gehen. Das Motto, unter das ich die Folge gestellt habe, ist vom KI-POC zum Produkt mit Impact, wie man die richtigen GenAI-Cloud-Projekte auswählt und dann skaliert. Und ich freue mich, heute einen Gast hier zu haben, der sich mit dieser Fragestellung nicht nur bei einem Unternehmen und ich auch nicht nur einmal beschäftigt hat, sondern ja für ganz viele Kunden diese Frage diskutiert und ich glaube auch immer wieder gelöst hat. Mein heutiger Gast ist Nikos Venirakis. Er ist Data und AI Specialist bei AWS, also bei Amazon Web Services. Lieber Nikos, toll, dass du heute da bist und ein bisschen Zeit für uns hast.
Schön, dass ich da sein darf. Jan, es freut mich sehr, mit dir dieses Gespräch zu führen.
Nikos, ich freue mich total auf die Diskussion und ich bin ja auf dich aufmerksam geworden, als ich mal zu einem ähnlichen Thema von dir einen Vortrag gehört habe, den ich total spannend fand, weil du eine sehr reflektierte Sicht, glaube ich, auf dieses Thema hast, im Sinne von was geht nicht. Ja. Bevor wir da einsteigen, möchtest du noch mal so ein paar Worte für unsere Hörerinnen und Hörer zu dir sagen, dazu, was AWS ist? Sollten die meisten wissen, aber vielleicht trotzdem noch mal zwei Sätze und ganz kurz einfach auch, was du dort machst.
Genau, sehr, sehr, sehr gerne. Mein Name ist Nikos. Wie schon erwähnt, arbeite ich als Data- und AI-Spezialist bei AWS, Amazon Web Services, der Cloud-Anbieter von Amazon. Was mache ich da? Ich unterstütze eigentlich Kunden aus dem ganzen deutschsprachigen Raum von Europa, ihre Projekte im Bereich von Data und AI in die AWS Cloud zu bringen. Was bedeutet unterstütze? Wir besprechen erstmal, was wir überhaupt schaffen möchten. Und ich begleite sie Schritt für Schritt bei allen ihren Herausforderungen, die das mit sich bringen kann, diese Projekte zu implementieren. Reibungslos, einfach und effizient. Ich bin seit fast fünfeinhalb Jahren bei AWS, bei Amazon Web Services. Ursprünglich bin ich aus Athen, in Athen aufgewachsen, aber seit mehreren Jahren hatte ich sehr viel mit Deutschland zu tun. Ich habe in Deutschland studiert und gearbeitet und fokussiere ich in meiner Laufbahn auch auf deutschen Unternehmen.
Nikos, ich glaube, das, was ja deine Arbeit in den letzten 2-3 Jahren auch so spannend gemacht hat, ja, und was uns ja hier irgendwie auch laufend im Podcast beschäftigt, ist ja die Frage, ja, Gen AI und KI. Und da gibt es ja wahnsinnig hohe Erwartungen, viel Faszination. Kannst du so ein bisschen reflektieren, was da eigentlich passiert und warum da auch so viel Aufmerksamkeit auf dem Thema KI und generative KI ist?
Genau, also ich denke, über KI kann man stundenlang, tagelang, wochenlang, monatelang reden. Warum? Genau deswegen, weil es geht um eine neue Technologie. Man kann nicht wirklich vorhersagen, wie die nächsten 5, 10, 50 Jahren aussehen würden. Genau deswegen, weil es gibt so viele Entwicklungen. Jeden einzelnen Tag lernt man über was Neues, das eigentlich geschafft wurde. Und das macht eigentlich ein bisschen schwierig, am Puls der KI-Zeit zu leben. Also wir leben in einer Zeit von Überflutung an KI-Informationen und KI-Entwicklungen. Und ich kann schon vorstellen und ich kann schon verstehen, wenn Unternehmen sich fühlen, womit fange ich überhaupt an? Was soll ich überhaupt machen? Soll ich was überhaupt machen oder nicht? Also ich denke, das ist die Gefühlslage bei mehreren meiner Kunden. Und das ist eigentlich auch meine Arbeit, sie in dieser Reise zu erleichtern.
Ja, und ich glaube, das ist ja auch das Spannende. Ja, ich habe immer den Eindruck, die Leute verstehen, dass das Digitalisierung und da gehört KI und Cloud und all diese Themen irgendwie auch dazu. Ja, da ist ja viel möglich und diejenigen, die tief da drin waren, die haben das auch vor 5 oder 10 Jahren schon gesehen. Und was jetzt so ein bisschen so dieser Aha-Moment war, glaube ich, als ChatGPT das auf einmal für viele noch greifbarer gemacht hat, dass da ganz viel möglich ist und auch mal greifbarer wurde, was man denn da eigentlich jetzt machen kann, weil es erlebbar wurde. Und dann genau diese Frage, wie fange ich denn damit an? Ja. Das bringt mich zu der einen Sache, die glaube ich ja dich und AWS auch in eine spannende Position bringt. Das ist ja so, dass wenn ich über KI nachdenke und das mit Cloud kombiniere, ich besondere und neue Möglichkeiten hast. Kannst du das ein bisschen erläutern, warum das vielleicht auch gerade so dieses wie fange ich denn an einfacher macht?
Genau, also aus mehreren Gründen. Ich denke, der erste, also der Hauptvorteil der Cloud im Allgemeinen ist, dass man Sachen und Projekte sehr einfach und sehr oft sehr kostengünstig einfach testen kann, ausprobieren kann. Also ich kann mich an die Vergangenheit erinnern, wo man für ein neues IT-Projekt, man musste von sehr viel im Voraus planen, vielleicht neue Server installieren, sehr viele finanzielle Ressourcen investieren und im Endeffekt vielleicht bringt das diesem Unternehmen nichts, weil das Projekt scheitert aus mehreren Gründen. In der Cloud, im Gegensatz, hat man die Möglichkeit eigentlich etwas zu testen. Und wenn das eigentlich nicht klappt, dann fährt man diesen Server runter und man muss einfach nicht weiter testen. Genau deswegen, weil man zahlt nur für das Maß, für das, was man verbraucht. Das heißt, man kann einfach testen, man kann einfach Sachen ausprobieren und auch scheitern ohne Konsequenzen. Und in dieser Umgebung kann sich Innovation wirklich entwickeln und florieren, wenn ich das so sagen darf.
Und ein ganz zentrales Konzept, das es ja sogar in den Titel dieser Folge geschafft hat an der Stelle, ist ja das POC, dieser Proof of Concept. Genau. Kannst du uns ein bisschen erklären, was ist so ein POC und wie muss ich mir das vorstellen? Wie gehe ich vor, um dahin zu kommen?
Genau, also ein POC ist, also es ist eine Abkürzung, das bedeutet Proof of Concept. Was bedeutet das eigentlich? Ich habe lass uns annehmen, ich bin Data Analyst bei einem Unternehmen und ich habe eine Idee für die Automatisierung eines Prozesses, der bis jetzt manuell ausgeführt wird. Ich weiß aber gar nicht, ob meine Idee eine gute Idee ist und ich kann das nicht wissen, bis ich diese Idee teste und ausprobiere. Ich muss das nicht, sagen wir mal, von Null auf Produktion gehen, sondern ich mache erstmal ein Proof of Concept, also ein kleines Test, ein kleines Ausprobieren meiner Idee. Anhand dessen gucke ich, vielleicht muss ich was modifizieren, lohnt sich was vielleicht zu ändern, bevor ich in die Produktion gehe, oder geht es eigentlich um keine gute Idee und somit muss ich gar nicht in die Produktion gehen und mir vielleicht was anderes ausdenken.
Das heißt, das ist so ein gewisses risikofreies Ausprobieren und einfach Lernen, um auch zu verstehen, was funktioniert und was funktioniert nicht, richtig?
Genau, und in dieser Umgebung, in der Cloud-Umgebung, insbesondere bei der AWS-Cloud-Umgebung, hat man wirklich diese Möglichkeit, zu testen, zu verwerfen oder zu bestätigen und dann sie weiter zu entwickeln.
Ja, und da kann ich ja auch aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Ja, wir haben ja einen Chatbot auf unserer AWS Cloud entwickelt, genau mit diesem Gedanken POC, geht das oder geht das nicht? Und wir hatten innerhalb von einer guten Woche was, wo man ein bisschen spielen konnte, sag ich mal. Wir hatten innerhalb von 6 Wochen was dann reichte, um diesen Proof of Concept zu machen, dass wir es mal vor den Kunden bringen konnten, mit den echten Kunden ausprobieren konnten. Und bei uns führte das dazu, dass wir jetzt einen einen Chatbot haben, der in unserer Lernumgebung implementiert ist. Und da hat genau so ein POC zum Erfolg geführt. Und das ging eben schnell. Also hat mich auch, obwohl ich das Konzept kannte, dann überrascht, wie schnell das eben geht, weil man sich eben sehr, sehr schnell die entsprechenden Services zusammenholen konnte. Jetzt hat das bei uns geklappt, ja, aber eine Beobachtung, die ich schon habe, auch in den Diskussionen mit Kunden und die ich durchaus auch sehr offen und reflektiert bei euch bei verschiedenen AWS Veranstaltungen gehört habe, ist es ja so, dass die Quote der POCs, die es zum Produkt schaffen, nicht gut ist. Jetzt sollen ja gar nicht alle es zum Produkt schaffen, ja, weil sonst das Konzept sagt ja, wir wollen ja ausprobieren und das heißt, es muss auch mal was scheitern. Aber ja, die Quote ist dann doch nicht so hoch. Also erster Teil der Frage, vielleicht deckt sich das auch so ein bisschen mit deiner Beobachtung. Und wenn ja, was sind da die Herausforderungen?
Ich denke, alles fängt von der Fragestellung. Also das ist tatsächlich so, sehr oft sehe ich Unternehmen, die kommen auf mich zu, die meinen zu mir, hey Nikos, oh wow, cool, wir haben dieses neue Modell von Amazon Bedrock oder wir haben diese neue Solution von AWS gesehen, wir möchten sie ausprobieren, wir sind total begeistert, beeindruckt davon, lass uns das einfach mit deiner Hilfe testen. Ich finde die Leidenschaft solcher Unternehmen super. Allerdings, ich manchmal vernachlässigt etwas, was sehr zentral ist in diesem ganzen Kontext. Und das ist die Fragestellung. Was möchten wir eigentlich mit der Implementierung eines Tools eigentlich testen? Also Technologie ist super, aber Technologie ist immer das Werkzeug, das uns hilft, eine gewisse Lage zu verbessern, ein gewisses Problem zu bewältigen oder zu beseitigen. Wenn wir von Anfang an head-on ausschließlich auf der Technologie fokussieren, ohne überhaupt das Problem zu berücksichtigen, das wir beseitigen möchten, dann besteht die Gefahr, dass wir im Endeffekt etwas herstellen, etwas schaffen und wir können die Frage so what nicht wirklich beantworten. Wir haben was getestet, aber dann fällt uns die Antwort zu der Frage, aber wie hilft uns eigentlich ganz konkret in unserem Unternehmen?
Das heißt also sozusagen, du sagst, da ist so diese Falle, ja, dass man aus der Begeisterung, die ja schön ist, die wir beide ja, glaube ich, auch teilen, ja, so diesen, den, wo ist eigentlich der Impact, vergisst, oder?
Genau, und es gibt eine, und genau das ist eigentlich wo ich meine Arbeit leiste, beziehungsweise dabei Unternehmen zu unterstützen, die richtigen Fragen überhaupt erstmal zu definieren, zu stellen, bevor sie die entsprechende Technologie ausprobieren.
Ich glaube, diese Frage, wie kriege ich das gut hin, auf etwas zu gehen, was am Ende des Tages ja einen Geschäftsimpact hat, das ist ja eine sehr spannende. Hast du vielleicht aus deiner Arbeit ein oder zwei Beispiele, wo das bei einem Kunden mal besonders gut geklappt hat und wo das vielleicht auch nicht geklappt hat? Und was waren so die treibenden Kräfte, warum es klappt oder nicht klappt?
Sehr gerne. Das Erste, was mir einfällt, ein Beispiel, das sehr gut geklappt hat, war bei einer Verwaltung, die sehr viele Verträge eigentlich verarbeitete. Was bedeutet verarbeitete? Sie hatten für eine sehr lange Zeit eigentlich alle diese Verträge manuell verarbeitet, indem sie die wichtigen Informationen aus diesen Dokumenten einfach manuell extrahieren würden und dann in einer Excel-Tabelle eintragen würden. Sie wollten damit zum Beispiel sehen, wie viele Verträge wann überhaupt und für wie lange unterschrieben wurden. Solche Insights und solche Erkenntnisse wollten sie extrahieren. Allerdings, das war ein sehr problematischer Prozess, genau deswegen, weil das war sehr zeitaufwendig. War sehr kostenaufwendig, genau deswegen, weil die Mitarbeiter, die daran arbeiteten, keine Zeit für andere Aufgaben hatten und genau deswegen, weil es einen sehr, sehr wiederholenden, manuellen, iterativen Prozess ging, kam es tatsächlich sehr oft zu menschlichen Fehlern und das ist normal in dem Fall, wenn man das Gleiche immer wieder von Anfang an macht. Gleichzeitig gab es Aufgaben, die eher mit Kreativität zu tun hatten und Innovation, für die, diese Mitarbeiter genau deswegen keine Zeit hatten. Und der Grund, warum das sehr gut von Anfang an geklappt hat mit diesem Unternehmen, war, dass sie ganz genau wussten, was nicht gut läuft. Und in dem Fall, Technologie kam nicht als das Tool, das eigentlich Menschen ersetzt. Technologie kam eigentlich dazu als ein Tool, das einen manuellen Prozess, der sehr viel Zeit nimmt, eigentlich automatisiert. Und genau deswegen hat man als Mitarbeiter die Zeit für Aufgaben, für die man tatsächlich eigentlich, also ganz schwierig, KI in diesem Zusammenhang nutzen kann. Was haben Sie gemacht eigentlich? Wir haben den ganzen Prozess mit Amazon TextTract automatisiert. Das heißt, wir konnten die Dokumente eigentlich scannen lassen, in die Cloud ablagern und eigentlich erstmal im Rahmen eines Proof of Concepts konnten wir die entsprechenden Begriffe extrahieren und dann, nachdem wir das gemacht haben, die Erkenntnisse hatten wir visualisiert. Das natürlich hatte zur Folge, dass die gleichen eigentlich mit Aktivitäten sich beschäftigen konnten, wo eigentlich ihre Kreativität, ihre Gedanken und Innovation im Allgemeinen nötig waren und haben sich weniger Zeit in diese manuellen Aufgaben investiert. Das war das Beispiel, was sehr gut gelaufen ist eigentlich. Und ich schwärme immer davor. Das zweite Beispiel, was eigentlich nicht so gut gelaufen ist, war ein Beispiel, wo eigentlich ich hatte die Chance, mit einem Small Medium Business SMB Unternehmen, so nennt man eigentlich das Kundensegment, zu arbeiten. Und sie waren ein Team voll von Tech Enthusiasts, also die waren wirklich von Technologie beeindruckt. Und ein Data Scientist ist auf mich zugekommen und hat wirklich nach dem neuesten Bedrock Modell von Amazon gefragt. Ich habe mir erklärt, wie man das in Anspruch nehmen kann, was es überhaupt macht. Und er wollte das testen und eigentlich sein ganzes Team vorstellen, wie cool dieses Modell ist. Ich habe gewarnt und ich habe ständig gefragt, okay, aber in was für einem Zusammenhang möchten wir dieses Modell testen? Also wofür wäre dieses Modell eigentlich für euer Unternehmen geeignet? Und hat zu mir gemeint mehrmals, ja, weißt du, Nikos, das wissen wir momentan nicht, aber wir kriegen das hin, weil wir werden bestimmt was, einen Zweck, ein Projekt für dieses Modell finden. Und das eigentlich war, ich konnte schon vorhersagen, dass das nicht sehr weit verbreitet, die Implementierung dieses Solution innerhalb dieses Unternehmens sein wird. Genau deswegen, ein paar Monate später ist er auf mich zugekommen, er war sehr enttäuscht und er hat zu mir gemeint, ja, weißt du was, ich denke, KI ist nicht für uns. Und ich war sehr überrascht, weil ich dachte, okay, das ist eine ziemlich starke, markante Aussage. Das ja, weil ich habe das eigentlich meinem Manager vorgestellt, was ich eigentlich all diese Monate mit diesem Modell gemacht habe. Und ja, er hat das interessant gefunden, aber also wir haben eigentlich so viele Probleme momentan, also so viele höhere Prioritäten, wenn ich das richtig ausdrücken darf. Und wir haben eigentlich keine Zeit für das. Für sowas, für das, was ich ihm vorgestellt hatte. Und genau das ist das Problem. Also wenn die Implementierung von KI von unseren Prioritäten, von unseren Pain Points, von unseren Herausforderungen, die wir im Alltag haben, wenn das abgekoppelt ist, wenn das entkoppelt ist, natürlich die Relevanz wird sehr begrenzt, sehr niedrig sein. Und das ist ein, ich würde sagen, zwei ganz unterschiedliche Beispiele, die mir zeigen, wie man eigentlich am besten KI in seinen Arbeitsalltag einführen lassen kann.
Ja, und ich glaube, du hast jetzt hier noch einen anderen Aspekt angesprochen, der, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen ist, wahrscheinlich diese Unterstützung der Führungskraft, weil die war ja in diesem zweiten Projekt anscheinend nicht von Anfang an da und dadurch hatte dann draufgeschaut und gesagt, nee, dafür habe ich jetzt keine Zeit, was ja natürlich, also auch die werden KI ja brauchen, aber da hat auch was gefehlt, oder? Ja,
natürlich, also mein Advice, eigentlich mein Ratschlag für Unternehmen, die auf mich zukommen, ist, super, dass du ein Projekt hast, super, dass du das Problem bereits definiert hast, wenn du das bereits gemacht hast, dann lass uns gucken, wer dein Ally, also wer dein Champion innerhalb des Unternehmens sein kann. Und das bedeutet nicht, dass, ihr müsst euch jetzt die Entscheidung treffen, ein großes Budget da zu investieren, das muss eine Business Strategic Decision sein, wir bewegen uns alle in die Richtung. Auf keinen Fall. Das Einzige, was wir in diesem Zusammenhang benötigen, ist ein Thumbs up, das grüne Licht, dass man sowas überhaupt testen kann. Dass sowas überhaupt diese Idee einer Herausforderung, die wir bereits haben, entspricht. Und nicht einfach darauf abzielt, die neue Technologie, KI-Technologie einfach auszuprobieren.
Thank you. Also das heißt, so eine Form von schon von einem Senior-Sponsor oder so, da aber gar nicht im Sinne von hier hast du 20 Millionen, mach mal, ja, sondern nur die Idee unterstützen und dann auch die Offenheit eben zu experimentieren.
Genau, weil diese Verbindung wird auf jeden Fall helfen. Also die C-Level-Stakeholder suchen auf jeden Fall jemanden, der für sie der ihnen sagen kann, hey, weißt du was? Ich weiß, dass wir das Problem im Unternehmen haben. Lass mich einfach das im Rahmen eines kleinen Proof of Concepts auszuprobieren, ob ich das überhaupt mit KI bewältigen kann. Also niemand oder sehr schwierig, damit ich nicht absolut klinge, sehr schwierig kann ich mir vorstellen, dass in so einem Zusammenhang ein C-Level-Stakeholder einfach Nein sagen wird, ohne dass man eigentlich auf irgendein Risiko eingehen muss. Weil es geht um kein Risiko in diesem Prinzip, wenn wir uns immer noch in der Proof-of-Concept-Umgebung befinden.
Ja, jetzt haben wir haben glaube ich relativ viel darüber schon geredet, ja, dass man das richtige Ziel setzt, dass man diese Senior Unterstützung hat. Ja, indirekt haben wir auch viel über Mindset, glaube ich, gesprochen, ja, wie man da, dass man nicht von vornherein unbedingt sagen kann, funktioniert nicht, aber vom Business nie rückwärts denkt. Eine Frage, die mich natürlich als jemand, der sehr stark in diesem Markt, ja, Capability Building Training unterwegs ist, schon noch interessiert. Wenn du so zu deinen Kunden schaust, ist das Thema Fähigkeiten und Wissen in den Teams vorhanden, dass die KI-Lösungen umsetzen können, oder ist das schon auch eine Lücke, die zum Problem werden kann?
Ich würde sagen, KI ist kein, es ist kein Trend. Wir stellen heutzutage fest, dass es Teil unseres Alltags, unserer Gegenwart und unserer Zukunft sein wird. Das heißt, dass man wird sowieso neues Wissen erwerben sollen. Jetzt AWS und die Cloud von AWS bietet eigentlich ein Portfolio von KI-Services, die nicht alle von den Endnutzer, von dem Unternehmen erfordern, Machine Learning Expertise zu haben. Und genau deswegen reden wir über die Demokratisierung von KI. Vor 20 Jahren, wenn wir über KI reden würden, dann, okay, würden wir sofort an Techies, an Machine Learning Experten denken, die vielleicht jahrelang an solchen Projekten arbeiten, Computer Science studiert haben und selbstverständlich bereit sind, sich mit komplexen Modellen auseinanderzusetzen. Allerdings heutzutage reden wir auch über Solutions, die wir nennen sie Low-Code, No-Code-KI-Lösungen, die eigentlich darauf abzielen, Leute bei der Implementierung von KI einzubinden, die vielleicht gar keinen Background zu dem Thema haben, beziehungsweise haben müssen. Die müssen nicht unbedingt neues Wissen erwerben, die müssen nicht unbedingt Computer Science oder Software Engineering studieren. Die können einfach und effizient und schnell eine neue Lösung benutzen, um eigentlich ihren Alltag effizienter, einfacher zu machen.
Ja, und ich glaube, das ist total spannend. Ja, wir könnten jetzt über dieses Thema No-Code, Low-Code, glaube ich, die nächste Stunde reden. Und du hattest eingangs so salopp gesagt, naja, bei KI könnten wir jetzt auch Wochen und Tage lang reden. Können wir leider nicht in diesem Format. deswegen müssen wir so ein bisschen zum Ende kommen. Ich finde das total spannend, was du uns für Einblicke gegeben hast. Ich höre da auch diese große Leidenschaft bei dir raus und auch diese Erfahrung, was funktioniert nicht. Wenn du vielleicht nochmal versuchst, so ein bisschen, ja, mit dem Hintergrund auch, wer unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind, die ja häufig Führungskräfte in Unternehmen sind oder auch, ja, CDOs, digital begeisterte Menschen da draußen in den Unternehmen. Wenn wir für die so ein bisschen zusammenfassen, was wir da heute diskutiert haben über KI, über POCs, wie komme ich da zum Erfolg? Was findest du, sind so drei wichtige Dinge, die man sich vielleicht merken kann oder merken sollte?
Also das Erste, was mir einfällt, ist, dass KI ist nicht das Endziel, sondern das Werkzeug. Und das muss man sich immer merken, wenn man eine neue KI-Solution einführen möchte. Also was möchte ich überhaupt damit schaffen, damit tun? Welche meiner Probleme, meiner Herausforderungen sollte eigentlich die Einführung von KI bewältigen? Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass KI, ja, wir reden sehr viel über KI, aber KI an sich und jede KI-Solution beruht sich auf gewissen Daten. Das heißt, die Daten unseres Unternehmens in dem Fall. Was bedeutet das? Dass je personalisierter die Nutzung von KI ist, desto nützlicher wird KI an sich sein. Wenn ich eine KI-Lösung in mein Unternehmen einführen möchte, dann muss ich auch sicherstellen, dass ich das ausreichende Datenvolumen und die ausreichende Datenqualität habe, worauf sich die KI-Lösung verlassen wird, um Resultate mir zu bringen. Und das Dritte ist, KI bringt einen iterativen Prozess mit sich. Was bedeutet das? Es gibt keine KI-Solution, die alle meine Probleme für alle Zwecke, für alle Projekte, die ich mir gerade ausdenken kann. Das ist das Erste. Und das Zweite, wenn wir eine neue KI-Lösung einführen, wir probieren das aus, wir modifizieren das, wir verbessern das. Es geht nicht darum, dass auf einmal alles super und reibungslos und perfekt aussehen wird. Wir testen das einmal, wir modifizieren, wir testen das nochmal und deswegen haben wir das Proof of Concept, kommen wir sehr bald zu dem Resultat, das uns befriedigt. Aber nicht auf, oh, ich werde diese Lösung einführen und dann puff, alle Probleme sind weg.
Das wäre zu einfach.
Genau.
Ja, Nikos, am Schluss des Podcasts haben wir immer die Kategorie noch was zum Weiterlesen oder Weiterhören. Hast auch du für unsere Hörerinnen und Hörer einen Tipp, wo man noch so ein bisschen was weiteres lernen kann in einem Podcast, in einem Buch, in einem Artikel?
Ja, ich versuche eigentlich heutzutage, ich liebe Podcasts und ich liebe auch Artikel. Ich versuche gerade ein bisschen so in meiner Freizeit mehr zu lesen, weil ich sehr viel Screenzeit verbringe am Schirm. Deswegen habe ich zwei eigentlich Bücher als Empfehlungen. Das eine ist, das heißt Player Piano und der Schriftsteller ist Kurt Vonnegut. Der Schriftsteller redet über eine Welt in das wurde vor 70, 80 Jahren geschrieben, in den 50er Jahren und der Schriftsteller redet über eine Welt, wo alles hyper automatisiert ist. Das fand ich super spannend und super intelligent geschrieben. Das Zweite hat es nicht direkt mit Technologie zu tun, aber ich denke, wir reden nicht oft darüber. Und es heißt Why We Sleep, warum wir eigentlich schlafen. Und der Schriftsteller ist Matthew Walker. Der Schriftsteller redet über den Mehrwert des Schlafens, das Schlafen für Opfer. Und das finde ich, es ist etwas, woran ich leide momentan. Ich war immer eine Person, die sich nicht disziplinieren lassen kann, was genug Schlafen angeht. Und das hat aus meines Erachtens ein neues Weltbild, sagen wir mal, gewährleistet. Also Player Piano bei Kurt Vonnegut und Why We Sleep by Matthew Walker.
Vielen Dank für diese Tipps, die auf meine Leseliste kommen, weil das hört sich beides sehr, sehr spannend an und die wir für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, natürlich in die Shownotes stellen und Ihnen dort auch die Links zu den Büchern geben, aber natürlich auch zu Nikos und AWS. Und jetzt bleibt mir an der Stelle nur zu sagen, Nikos, danke für deine Zeit und für die spannenden Einblicke heute.
Danke für die Einladung, Jan. Es hat mich richtig gefreut, Teil dieses Podcasts gewesen zu sein.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter, teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weyrer und University for Industry auf LinkedIn.